Da kann ich sagen, ja, okay, Theorien sind wichtig, aber in der Praxis sieht das nochmal ganz anders aus. Vor allem, wenn man mit Menschen spricht, die hoch, hoch, hoch traumatisiert sind. Und in dem Kontext mit Hatice Genç, sie hat in dem Interview in Präsensform gesprochen. Also das heißt, sie war voll in der Tatnacht, als sie darüber gesprochen hat. Sie war drin gewesen.
Willkommen zum Podcast Melting Pot Migration im Dialog. In diesem Podcast sprechen wir mit NachwuchswissenschaftlerInnen aus verschiedensten Fachgebieten, die zum Thema Migration forschen. Ein Einblick also in die Migrationsforschung über die Grenzen wissenschaftlicher Disziplinen hinweg. Organisiert wird der Podcast vom Nachwuchsnetzwerk des Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung an der Universität Duisburg-Essen.
Der Begriff Rassismus löst eine Vielzahl von Gefühlen in der Gesellschaft aus und besitzt daher ein enormes Polarisierungspotenzial. Ein großes Unverständnis, Ablehnung, aber auch Empörung, Besorgnis oder Trauer und vielleicht sogar Wut. Rassismus strukturiert Gesellschaften und ist für rassifizierte Personen eine schmerzhafte Realität, die Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Herkunft oder ihrer Religion ausgrenzt. Damit untergraben rassistische Praktiken liberaldemokratische Grundwerte von Gleichheit und Gerechtigkeit, auf denen unsere Gesellschaft aufbaut. In diesem Kontext kommen wir nicht umher, auch an schreckliche Ereignisse zu erinnern. Von einer möglichen Vielzahl auch an jüngeren Ereignissen möchten wir heute eins besonders hervorheben, das uns heute auch noch schmerzhaft in Erinnerung bleibt. Am 29. Mai 2023 jährte sich der grausame Mordanschlag in Solingen. An diesem traurigen Tag vor 30 Jahren wurden 5 Menschen, darunter 4 Kinder, Opfer eines rassistischen Anschlags. Der Tod von Gülsün İnce, Gülistan Öztürk, Hatice Hülya und Saime Genç steht stellvertretend für die schmerzhafte Realität, mit der unsere Gesellschaft konfrontiert ist, und mahnt uns, dass wir unsere Anstrengungen im Kampf gegen Rassismus verstärken müssen. In dieser Spezialfolge zum Dezember möchten wir bewusst an den Brandanschlag erinnern. Eine Politik der Erinnerung und Impulse für eine inklusivere und gerechtere Gesellschaft setzen einen Dialog über Rassismus und dessen Auswirkungen voraus, der unserer Einschätzung nach nicht nur an Jahrestagen erfolgen sollte. Für unseren Podcast konnten wir Gäste gewinnen, die das genauso sehen und in einer nachhaltigen Form sowie in einer inklusiven Art, indem sie die Überlebenden und Angehörige zu Wort kommen lassen haben, an dieses Ereignis erinnern und an seine Auswirkungen erinnern möchten. Heute haben wir mit der Sozialpädagogin Birgül Demirtaş vom IDA NRW Düsseldorf und mit der Kommunikationswissenschaftlerin Delia Gülşekel, 2 der 4 Herausgeberinnen des Buches Solingen, 30 Jahre nach dem Brandanschlag, Rassismus, extrem rechte Gewalt und die Narben der vernachlässigten Aufarbeitung im virtuellen Studio. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
Hallo.
Hallo.
Wer noch zu den Herausgeberinnen gehört, ist einmal Çağrı Kavici und Adelheid Schmitz, die wir heute nicht begrüßen können. Denen schicken wir viele Grüße und danken Ihnen auch für die Impulse im Vorfeld der Folge. Zu Beginn der Folge möchte ich auch nochmal hervorheben, wie wir quasi hier zusammenkommen. Ich, Malbe Schmitz-Waldal, moderiert zusammen mit Dennis. Hallo.
Hi.
Und Delia Gülşekel ist ehemaliges Incentive-Mitglied, ich hoffe bald assoziiertes Incentive-Mitglied, weil wir sie quasi von hier an die die Hochschule Bonn-Rhein-Sieg verloren haben können und ihr zur Professur für Kommunikation und Gesellschaft mit dem Schwerpunkt soziale Medien gratulieren können.
Vielen Dank.
Hallo. Fangen wir nun mit der ersten Entweder-Oder-Frage an. Wir haben euch schon darauf vorbereitet, dass die Entweder-Oder-Fragen in Gemeinschaften eine Frage ist, auf das ihr euch einigen müsst. Und wir wissen ja mit der Corona-Pandemie, dass es halt Veranstaltungen mittlerweile in verschiedensten Arten und Weisen gibt. Daher die Frage, würdet ihr eure nächste Veranstaltung eher in Präsenz oder digital planen? Natürlich digital mit der Wahrscheinlichkeit einer größeren Beteiligungsmöglichkeit, Präsenz, Zusammenkommen. Worauf würdet ihr euch einigen?
Ich glaube, Birgül, wir würden uns auf Präsenz einigen, oder?
Ja, genau. Also auch mit Delia, liebend gerne mit Delia auch. Also wir hatten da auch gute Erfahrungen in Istanbul vor kurzem gehabt. Genau, und deswegen lieber Präsenz. Ja.
Okay, super, super spannend. Als nächste Entweder-Oder-Frage würden wir gerne von euch wissen, wie ihr denn genau forscht. Was sind denn eure präferierten was ist eure präferierte Forschungsmethodologie? Ist natürlich quantitative und qualitative Forschung gibt es natürlich zur Auswahl. Euch zu einigen ist wahrscheinlich weniger als davor die Voraussetzung. Aber wenn ihr euch natürlich entscheiden müsstet, was sind denn da die Punkte?
Ja, das ist echt auch eine gute Frage. Also ich würde spontan qualitativ sagen, weil ich qualitative Interviews, qualitative Methode, weil das sehr, sehr subjektbezogen ist und man auch sehr, sehr gut die Innenperspektive eben von Menschen näher bringen kann. Und ich spreche sehr gerne und auch viel mit Menschen, deswegen eher die qualitative Methode.
Und ich bin quasi ein Gegenpol, Flügel in diesem Fall, würde sagen, quantitativ, aber jetzt kommt's auch gerne in Kombination quantitativ und qualitativ, weil ich denke, dass aus beiden Perspektiven wir mit Blick auf die Erkenntnis, die wir gewinnen wollen, das Maximum herausholen können. Es ist ja oft so, dass quantitative Analysen zwar Tendenzen zeigen können, aber was mich insbesondere interessiert, ist auch die innere Perspektive, auch zum Beispiel, wenn wir textorientiert forschen, dann auch in die Texte zu springen und genau zu gucken, wer hat denn hier diesen Text geschrieben, wer spricht eigentlich da, wer ist sichtbar, wer ist nicht sichtbar. Und das können wir nur herausfinden, wenn wir eben qualitativ vorgehen. Deswegen, Birgül, können wir uns darauf einigen, quantitativ und qualitativ, um
Sehr gerne.
uns gegenseitig zu ergänzen?
Ja klar, also ich bin auch nicht abgeneigt von der quantitativen Methode. Du hast da auch vollkommen recht. Also das muss man eben auch dazu sagen. Das ergänzt sich natürlich. Und in Bezug auf unser Buch war das ja auch der Fall gewesen, ne? Also dass wir eben auch sowohl quantitativ und auch qualitativ vorgegangen sind.
Super interessant. Du hast bereits das Buch angesprochen. Da wollen wir auch gleich zu übergehen. Ihr habt ja, wie bereits in der Einführung erwähnt, zusammen den Sammelband herausgegeben, Solingen, 30 Jahre nach dem Brandanschlag. Und da würden wir gern vielleicht zuallererstes wissen, was war denn für euch der Auslöser und der Impuls wirklich mit diesem Projekt zu beginnen? Was war denn in eurer Wahrnehmung die Perspektive, die bisher in der Aufarbeitung gefehlt hat?
Also vielleicht muss ich hier auch noch mal vorab sagen, ich bin selber Solingerin. Ich bin gebürtige Solingerin und ich war damals 19 Jahre alt, als der Brandanschlag verübt wurde. Wir haben ein paar Kilometer entfernt von der Familie Gensch gewohnt und deswegen bin ich eigentlich mit dem Thema Brandanschlag in Solingen. Ich würde sagen, ich bin da eine Zeitzeugin, eine betroffene Person. Und deswegen war mir das Thema eigentlich schon immer sehr, sehr wichtig gewesen. Aber ausschlaggebend war tatsächlich 2019 die Idee von Hatice Genç. Hatice Genç ist die Person, die damals bei dem Brandanschlag ihre beiden Töchter verloren hat und zwei Schwägerinnen und eine Nichte verloren hat. Und Hatice Genç hatte auf der Gedenkfeier 2019, als wir da so ein bisschen miteinander gesprochen haben, eben diese Leerstelle von Bildungsmaterialien erwähnt. Also sie meinte da eigentlich explizit, dass Bildungsmaterialien für Kinder und Jugendliche hier in Solingen fehlen, weil eben sie das Gefühl hatte, dass sehr, sehr viele Menschen, insbesondere Schulen, also sprich Kinder und Jugendliche, von dem Brandanschlag, was dort überhaupt passiert ist, dass da Menschen ermordet wurden, hier in unserer Stadt, dass eben diese Zielgruppe sehr wenig Wissen dazu hat. Und sie hat sich eigentlich ein Material gewünscht, um Kinder und Jugendliche, Fachkräftemultiplikatoren zu sensibilisieren, auch das Wissen zu erweitern. Und in diesem Zuge haben wir eng zusammengearbeitet, als ich dann mit der Familie Gensch Bildungsmaterialien konzipiert habe, also in enger Zusammenarbeit. Aber dann hat trotzdem noch etwas gefehlt. Also in unserer Stadt hier in Solingen, und zwar die Aufarbeitung. Weil viele Menschen denken, insbesondere wenn man so aus der Vogelperspektive von außen nach Solingen schaut, ja, also in Solingen ist doch schon alles getan, schon alles erzählt. Was gibt es denn überhaupt noch zu erzählen? Und das ist tatsächlich ein Fehldenken vieler Menschen, weil zu Solingen gibt es eigentlich fast gar nichts, außer dass das sehr, sehr politisiert ist. Also die Gedenktage sind politisiert. Es gibt jährlich Gedenkveranstaltungen hier. Das ist auch von 1994 auch fortlaufend hier in Solingen. Aber eben die fachliche, die gesellschaftspolitische und die wissenschaftliche Aufarbeitung zu Solingen, insbesondere aus der Perspektive von betroffenen Überlebenden, gibt es nicht. Also dazu gibt es nicht. Und das war eben ein Punkt gewesen, wo ich mir dann halt Gedanken zugemacht habe und überlegt habe, zum 30. Jahrestag dann etwas zu konzipieren. Also das waren erstmal so Gedanken gewesen, die dann halt so langsam und langsam sich dann verfestigt haben. Und genau, und so sind wir dann halt auf die Idee gekommen. Und der erste Schritt war dann erstmal ein Konzept beschreiben. Dann habe ich Adelheid Schmitz damit konfrontiert. Und ja, genau, und so hat das dann langsam Schritt für Schritt angefangen. Und wir hatten tatsächlich am Anfang sehr viele Themen da, die wir in ein Sammelband überhaupt gar nicht so reinpacken können. Das war unser großes Problem gewesen. Und das hat uns eben halt auch nochmal sehr deutlich gezeigt, dass es zu Solingen, zu dem Brandanschlag in Solingen, eine sehr, sehr große Lücke gibt, was die Bearbeitung angeht. Genau, und dann, wir waren dann zunächst erstmal zu zweit mit Adelheid Schmitz und ich. Und wo wir dann gemerkt haben, wir kriegen das überhaupt gar nicht so komprimiert, die ganzen Themen. Und wir haben dann schnell gemerkt, dass wir da weitere HerausgeberInnen brauchen, die tatsächlich rassismuskritisch sind und auch vor allem auch sensibel mit dem Thema umgehen. Und genau, und eines Tages habe ich dann einfach Delia angerufen und sie gefragt, mit ihr ein bisschen gesprochen und sie dann halt gefragt, ob sie sich das vorstellen kann, als Herausgeberin mitzuwirken. Genau, und so ist der Kontakt eben auch zu Derbia gekommen und anschließend dann zu Ciara Kavice.
Genau, vielleicht kann ich das so ein bisschen ergänzen mit Blick auf die Entstehungsgeschichte. Genau, ich sitze im Büro noch in Essen, korrigiere Hausarbeiten und es ruft jemand an. Und normalerweise, wenn man dann eine Mobilnummer sieht, neigt man ja eher dazu, dann vielleicht nicht mal dran, also nicht dran zu gehen vielleicht. Aber hier in dem Fall habe ich gesagt, komm, jetzt gehst du mal dran, vielleicht ist ja was Wichtiges. Und auf der anderen Seite der Leitung war dann Birgül und wir haben uns quasi über Social Media kennengelernt, über einen Post, den ich abgesetzt hatte. Und Birgül fragte dann sehr, ich habe dieses Projekt, hättest du Lust mitzumachen und daran zu arbeiten? Und ich habe mir nur gedacht, ich habe gerade genau habilitiert und bin fertig. Und es war so wie, weiß ich nicht, der Kreis
Das
hat
war auch
sich
der Post, den du abgesetzt hast,
genau,
oder? Das war dein Hubble-Post, ja.
Eingereicht und dann ging der viral. Das war genau die Habilitation eingereicht und jetzt gehe ich mal in die Vorlesung, halt bei meiner Vorlesung. Und genau an dem Tag, meine ich, oder genau an dem Tag, glaube ich, hat Birgül am Folgetag oder so hat sie dann angerufen und ich habe mir nur gedacht, der Kreis schließt sich, weil ich mit Solingen eben auch, ich habe ja auch Politikwissenschaften studiert und meine letzte mündliche Prüfung an der Heinrich-Heine-Universität hat sich tatsächlich um Rechtsextremismus in der BRD gedreht. Und dieses Thema war für mich immer präsent. Und Solingen war tatsächlich ein Tagebucheintrag, den ich als 12-Jährige in mein Tagebuch geschrieben habe, mit der großen Frage, was ist eigentlich jetzt mit mir? Gehöre ich noch in diese Gesellschaft als damals 12-Jährige? Ich habe ein Bild gemalt mit brennenden Häusern und das war, als Birgül angerufen hat und gesagt hat, ich bin auch, also ich bin Solingerin und ich habe genau auch ja diese Perspektiven. War das für mich eben auch wissenschaftlich und auch persönlich etwas, was wo ich gesagt habe, ja, da möchte ich dabei sein.
Nee, super, super spannend, auch super interessant zu sehen, wie diese Projekte zustande kommen. Also auch sehr interessanter Einblick. Genau, was ihr beide ja auch schon angesprochen habt und ich super interessant fand an dem Sammelband, den ihr verfasst habt, ist, dass ihr eben die Betroffenenperspektive wirklich sehr stark in den Fokus setzt. Das sind wirklich auch nicht nur als Objekt, sondern auch als Teilhabende, als gleichberechtigte Partner in mehreren Interviews, die er auch gemacht und halt auch in Autorenschaft dabei. Das fand ich wirklich sehr interessant. Vielleicht dazu in den ganzen Prozess, wie sehr konntet ihr die Betroffenen denn in diesen gesamten Projekt, in dieses gesamte Buch auch mit einbinden und welche Hürden hattet ihr denn dabei? es gibt ja partizipative Forschung, wird ja immer auch zunehmend, dessen Relevanz wird immer stärker anerkannt. Und da kommen aber auch natürlich eigene Dynamiken mit dazu, was zum Beispiel Retraumatisierung angeht, etc. Da würde mich sehr stark interessieren, wie ihr damit umgegangen seid und genau, wie sich das auf den Prozess ausgewirkt hat.
Also unser Ziel war ja von Anfang an, dass wir die Betroffenenperspektive, insbesondere Überlebende, betroffene Familienangehörige der Familie Gensch, weil bei dem Brandanschlag waren insgesamt 5 Familien involviert gewesen, die verletzt, also zum Teil auch sehr, sehr schwer verletzt wurden. Und zu den Überlebenden hier in Solingen gibt es eigentlich so gesehen keine Sichtbarkeit in Bezug auf durch Interviews, die halt in die Öffentlichkeit geraten waren. Und deswegen waren wir uns da ziemlich schnell bewusst, dass das halt nicht so eine einfache Aufgabe sein wird. Wir haben insgesamt 8 Interviews geführt, 2 in türkischer Sprache, die dann halt ins Deutsche auch nochmal übersetzt wurden. Für uns gab es verschiedene Herausforderungen, würde ich mal sagen. Also so im Nachhinein, wenn ich so jetzt gegenwärtig überlege, waren tatsächlich für mich persönlich die Interviews eine große Herausforderung gewesen, weil nicht alle HerausgeberInnen die Möglichkeit hatten, aufgrund der örtlichen Distanz, Chada zum Beispiel in Berlin gewohnt, und aber auch was die eigene Positionierung angeht, waren eben Herausforderungen dann halt mit der Frage, wer führt jetzt die Interviews? Und da ich selber Solingerin bin und auch viel, also auch viel mit Betroffenen und auch mit Überlebenden zusammenarbeite, war eigentlich bei uns schnell klar gewesen, dass ich einen großen Teil davon übernehme, weil wir wollten eben auch jetzt nicht die Betroffenen und die Überlebenden, aber auch nicht nur aus Solingen, sondern eben auch mit Menschen, mit denen wir zum Beispiel aus Köln gesprochen haben, die bezüglich des Nagelbombenanschlags 2004 betroffen waren, oder war auch mit Familie Arslan, also mit Faruk Abi und mit Ibrahim Arslan, haben wir Gespräche geführt. Wir wollten halt über Überlebende und Betroffene nicht überrumpeln, halt jetzt mit 9 Personen, weil das immer wieder sehr, sehr belastend eben auch für Überlebende und für Betroffene ist. Und deswegen war für uns sehr schnell klar gewesen, dass ich einen großen Teil davon übernehme. Und für mich waren tatsächlich Interviews, also manche Interviews, nicht alle, aber ich habe an manchen Interviews sehr schwer schlucken müssen, sage ich mal. Wir haben uns sehr, sehr gut vorbereitet mit den Überlebenden und mit den Betroffenen. Also sprich, wir sind Themen, also die wichtigen Themen der Betroffenen und Überlebenden haben wir mit eingepackt, welche Fragen wie ausformuliert werden sollen. Und für uns war das eben auch nochmal wichtig, dass Betroffene Fragen, an die wir selber nicht gedacht haben, mit reinbringen. Und das hat natürlich Zeit gekostet, das war klar. Aber die Durchführung der Interviews, obwohl ich sehr, sehr viele Interviews schon geführt habe, obwohl ich die Personen, mit denen ich zum Beispiel gesprochen habe, zum größten Teil sehr, sehr gut kenne und mit denen auch schon zusammengearbeitet habe, war zum Beispiel das Interview mit Hatice Gensch für mich die größte Herausforderung in dem ganzen Buchprojekt gewesen. Und da hat Professionalität, das würde ich ja auch tatsächlich auch nochmal ansprechen, weil viele Menschen denken, wenn man ja aus der Uni kommt, ja aus dem akademischen Kontext kommt, ja, dann ist man ja professionalisiert und man muss, ja, und man muss einen gewissen Standard mitbringen, wenn man Interviews durchführt. Sorry, also da kann ich sagen, ja, okay, Theorien sind wichtig, aber in der Praxis sieht das nochmal ganz anders aus. Vor allem, wenn man mit Menschen spricht, die hoch traumatisiert sind. Und in dem Kontext mit Hatice Gensch, sie hat in dem Interview in Präsensform gesprochen. Also das heißt, sie war voll in der Tatnacht, als sie darüber gesprochen hat. Sie war drin gewesen. Und das konnte man halt in ihrer Sprache sehr, sehr deutlich sehen, wo ich dann an bestimmten Punkten sehr, sehr, also nicht wusste in dem Kontext, was machst du jetzt? Also wie kannst du jetzt Hatice Abler schützen? Mach mir jetzt schnell einen Cut, lässt sie sich noch aussprechen. Also das war eben diese Schwierigkeit. Also was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, man kann mit Menschen qualitative Interviews führen und Absprachen machen, also gemeinsam absprechen. Aber in so einem Kontext funktioniert das dann nicht. Und für mich war eben die Beiträge oder die Anfragen der anderen AutorInnen, die schreiben sollten zu bestimmten Themen, die eine gewisse Expertise mitbringen, war für mich keine große Herausforderung gewesen. Es war zeitintensiv, ja, aber für mich war das jetzt nicht nachwirkend, sage ich mal, also aus der heutigen Perspektive gesehen, wirkt es bei mir nicht mehr nach. Aber die Interviews, also manche Interviews, die wirken heute noch bei mir sehr, sehr nach. Ja.
Was ich sehr, sehr wertschätzend, wer euer Buch noch nicht in der Hand hatte, also es ist Open Access zur Verfügung, wir verlinken es und guckt es euch an. Was ich sehr, sehr schön finde, ist, dass ihr ja auch immer von Gesprächen mit statt Interviews spricht. Ich finde, das macht auch nochmal eine andere Dynamik aus. Und was ich auch sehr spannend finde, was du ja auch schon gesagt hast, ihr habt halt die Interviews auch auf Türkisch geführt. Das heißt, ihr habt das Material auch auf Türkisch mitveröffentlicht. Und normalerweise, wenn man das halt auch aus Interviews kennt, übersetzt man das dann ins Deutsche oder in die Sprache, in der man die Abschlussarbeit schreibt und hat gar nicht die Originale. So, und das fand ich halt auch sehr, sehr spannend. Wie seid ihr mit denen? Also gab es da Herausforderungen? Hat der Verlag auch gesagt, okay, Türkisch geht klar, und wie ist man dann auch mit so Lektoratsachen umgegangen? Das finde ich auch.
Wir hatten tatsächlich das große Glück, dass wir durch die Hochschule Düsseldorf sehr viel, also relativ Gutes im Vergleich zu anderen Projekten, in denen ich gearbeitet habe, zum Beispiel viel Budget hatten. Die Otto Brenner Stiftung hat das Buch gefördert. Und der Förderverein der Universität Duisburg-Essen hat Gelder dazugegeben. Und mit diesen Geldern konnten wir quasi die in original geführten türkischsprachigen Interviews dann auch übersetzen lassen. Also der Verlag hatte im Prinzip, wenn ich das jetzt so sage, erstmal nichts damit zu tun, sondern alles, was im Hintergrund war, war eben auch finanziell abgesteckt und möglich, weil wir eben relativ gutes Budget hatten, das das ermöglicht hat, weil es eben diese Form der Arbeit eben auch nicht üblich ist, wenn wir wissenschaftliche Texte oder so ähnlich sehen, die eben auch mehrsprachig sein können, dass das wirklich auch ein Novum ist für uns, für mich tatsächlich, aber auch diesem Anspruch, den Birgül jetzt auch beschrieben hat, vorausgehend, dass wir eben nicht nur wissenschaftlich arbeiten wollten, sondern wirklich auch Betroffenenperspektive in den Fokus rücken wollten und auch nochmal klar machen wollten, aus eigener Erfahrung aus, Forschung zum Beispiel zum NSU-Komplex, wie wichtig betroffenen Perspektiven erstmal sind und wie wichtig es ist, aber auch in der jeweiligen Muttersprache Zugänge zu schaffen und das wertzuschätzen. Ne? Das spiegelt das wieder, nicht wahr? Also Birgül, wenn du das noch ergänzen möchtest. Ja.
Also für uns war natürlich wichtig, dass die Menschen, die wir kontaktieren, sprich die Übersetzerin, dass das sensible Menschen sind und nicht irgendeine Person, die dann eins zu eins übersetzt. Also die türkische Sprache ist nochmal was ganz anderes wie die deutsche Sprache. Also die türkische Sprache spielt auch sehr viel metaphorisch. Also die Bildsprache ist da nochmal sehr, sehr intensiv. Und wir hatten das Glück, mit Suhal Babalar zusammenzuarbeiten. Und wir haben manchmal sogar abends nach 10 Uhr noch miteinander telefoniert, weil Suhal dann nicht schlafen konnte, weil ein Wort in einem Satz nicht das wiedergegeben hat, was eigentlich die Betroffenen, die Überlebenden eigentlich sagen wollten. Und sie hat da wirklich an Wörtern gehängt. Und das fand ich wirklich sehr, sehr bereichernd. Also für mich war das auch nochmal sehr, sehr wertvoll. Und für uns war das auch sehr wichtig von Beginn an, dass nicht nur einfach übersetzt wird, sondern tatsächlich das wiedergegeben wird, was Betroffene eigentlich auch sagen möchten. Und das war schon sehr aufwendig. Vor allem auch das Redigieren der Texte war sehr emotional, sehr intensiv. Also so habe ich das zumindest nicht erlebt. Aber das war ja nicht nur einfach Redigieren, sondern auch nochmal den Betroffenen, den Überlebenden, die aber nicht sofort, also aufgrund der Belastung, ja, nicht sofort Zeit haben oder sich Zeit gelassen haben, oder wir denen auch Zeit gegeben haben, schaut euch das nochmal an, Und das war halt nicht einfach gewesen. Also das war jetzt nicht einfach, wir machen jetzt ein Interview, ich schaue darüber, ich habe eine Woche Zeit und danach ist alles, ist das gegessen, ja, und dann ist das Ganze autoritisiert. Das hat es ist viel zeitintensiver. Es ist viel, viel zeitintensiver. Und das haben wir auch von Beginn eigentlich auch schon gewusst und haben, also wenn ich das so gegenwärtig nochmal darüber nachdenke, es war eine sehr, sehr große Herausforderung, ja.
Okay, ich finde das wirklich sehr wunderbar. Man spürt ja wirklich sehr raus, dass die Arbeit des Projekts wirklich mit sehr viel Feingefühl und auch mit sehr viel Liebe zum Detail durchgeführt wurde. Aber es freut mich auch sehr zu hören, dass ihr auch wirklich, dass das wirklich auch in Ressourcen sich übertragen hat, dass man wirklich das dadurch wertschätzt und dass es auch frei zugänglich ist, dass es nicht wirklich was ist, wo in einem Elfenbeinturm gelesen wird, sondern wirklich auch auch vor allem mit diesem Bildungsauftrag, mit dem ihr drangegangen seid, dass es auch wirklich, dass es wirklich in die Breite geht, das ist wirklich, finde ich wirklich super interessant. Ich glaube, ihr hattet es bereits angesprochen, beziehungsweise Bürgel, du hattest es angesprochen, aber auch Deria, du auch, dass ihr ja auch Zeitzeugen seid, dass ihr auch selbst betroffen seid. Wie hat es denn auch eure eigene Forschungsarbeit beeinflusst? Ich glaube, du hattest ja gerade gesagt, man hat manchmal so ein sehr kaltes und sehr distanziertes Bild von Wissenschaft, was so diesen manchmal ein bisschen absurden Anspruch hat von Objektivität, manchmal so ein bisschen von oben herabzuschauen. Aber es bringt ja auch wirklich eigene zusätzlichen Mehrwert und Perspektiven wirklich, sich, wenn man da eigene Lebenserfahrung mit reinbringt. Das fand ich super interessant. Wie haben denn eure eigenen Beziehungen als Solingerin auch eure Arbeit, eure wissenschaftlichen Arbeit damit beeinflusst?
Beeinflusst, also ich glaube, das Buch ist so gesehen auch ein Novum, was die Perspektiven der Betroffenen hier in Solingen angeht. Also weil eben bisher die Perspektiven der Betroffenen so nicht sichtbar gemacht wurden. Was das nochmal mit der Wissenschaftlichkeit angeht, nochmal ausmacht, ist, Wissenschaftlichkeit sagt ja, sachlich bleiben, objektiv bleiben und alles dann eben auch mit Quellen hinzufügen, beweisen. Aber ich glaube einfach auch, dass die Praxis eben auch noch mal ganz anders aussieht, also deutlich noch mal anders aussieht, was das Ganze angeht. Weil ich habe das zum Beispiel gemerkt, ich habe Kamil Genç oder Hatice Genç immer mit Abi und Abla angesprochen. Ja, und für mich war direkt klar gewesen, also so soll das aber auch in den Interviews eins zu eins auch sichtbar gemacht werden. Und für uns gab es dann halt keine Diskussion. Also wir hatten einmal darüber gesprochen, über diese Objektivität, also was die Sprache und so angeht. Und wir haben das thematisiert und wir haben das aber auch wirklich kurz thematisiert, weil wir da als HerausgeberInnen auch uns schnell einig waren, also Wissenschaftlichkeit hin und her. Wir machen das jetzt so wie wir das für richtig halten. Und das Buch, muss ich auch hier auch nochmal sagen, ist in der Öffentlichkeit, ich vermute mal auch aufgrund dieser Nähe, die auch dadurch gezeigt wurde, das Vertrauen mit diesen Begrifflichkeiten Abi und Abla, ja, dass die Öffentlichkeit auch noch mal was dadurch gelernt hat. Also man kann auch Literatur publizieren, man kann auch ein Sammelband publizieren, was nicht wie XY aussieht. Also ne, und genau, und diese Erfahrung haben wir da also gemacht, würde ich sagen.
Genau, also um das nochmal zu ergänzen, ich glaube, du hattest ja diesen Punkt Open Access genannt. Ich finde, gekoppelt eben mit dieser extremen, mit diesem Ziel, eben betroffenen Perspektiven zu zeigen, einerseits nahbar Zugänge zu schaffen, andererseits gekoppelt, dass wir eben das Buch auch, wir haben das auch als Anspruch gehabt, nicht wahr, Bügel, zu sagen, das Buch soll und muss unbedingt online umsonst abrufbar sein, um eben auch diesen Bildungsauftrag, den wir für uns jetzt auch als Wissenschaftlerinnen und HerausgeberInnen eben auch gesetzt haben, um das re zu realisieren. Überall da, wo ich jetzt zum Beispiel bin und vortrage, wir waren jetzt in Istanbul an der türkisch-deutschen Universität oder werden eingeladen in den Landtag und so weiter. Da zeige ich zum Beispiel immer auch den Link zum Buch. Man weise darauf hin, dass man damit auch in der Schule arbeiten kann, um eben auch diesem Anspruch gerecht zu werden, dass Wissenschaft nicht nur Elfenbeinturm bedeutet, sondern Wissenschaft gerade in der aktuellen gesellschaftlichen Lage auch den Anspruch haben muss, nach außen zu gehen und ja, die Legitimation, die sie auch hat, ja, nicht zu verlieren. In diesem Spagat bewegen wir uns ja. Ne? Sind wir, kommunizieren wir nur unter uns? Wollen wir unsere Ergebnisse nur im Wissenschaftskontext lassen oder wollen wir auch damit raus in die Gesellschaft? Und ich glaube zunehmend, dass wir als WissenschaftlerInnen eben auch reflektieren müssen, wo bewegen wir uns in der Gesellschaft mit unseren Themen und was muss das Ziel sein mit Blick auf eben auch Aufklärung und Bildungsarbeit, gerade wenn es um rechtsextreme Attentate geht. Was können wir daraus lernen, wie können wir aufklären und dazu beitragen mit solchen Projekten, die Übersetzungsarbeit haben, die digital abrufbar sind, einsehbar sind, auch Zugänge für viele verschiedene Altersgruppen und Personenkreise zu schaffen. Das ist uns, glaube ich, gelungen. Zumindest ist die Rückmeldung sowohl öffentlich mit Blick auf das Interesse der Medien sehr groß gewesen und gleichzeitig auf der anderen Seite auch Bildungseinrichtungen oder Städte, die eben unabhängig gekoppelt an diesem Jahrestag Interesse am Buch und am Thema mit Fokus auf Aufklärung sich an uns wenden.
Ja, Dalia, super, vielen Dank, weil das passt perfekt auch zum Übergang zur nächsten Thematik, weil wir mit euch auch über eure quasi den zweiten Zeiler Narben der vernachlässigten Aufarbeitung, also eine Politik der Erinnerung, sprechen wollen. Und das Buch würde ich auch als Teil von Erinnerungspolitik verstehen. Ich denke, ihr auch. Also es ist das Bildungsmaterial, was es halt ja auch liefert. Und Erinnerungspolitik oder kann ja auch verschiedenste Formen annehmen. Und mich würde interessieren, weil ihr das ja quasi auch selbst mitverfolgt habt, inwiefern würdet ihr sagen, dass es hat sich die Erinnerungspolitik für Solingen in den 30 Jahren geändert? Weil du meintest ja auch, Birge, gerade am Anfang, dass es halt quasi auch immer sehr politisiert ist. Die Geschehnisse, die Jahrestage haben wir schon mal angesprochen. Also sehen wir da extreme Veränderungen? Halten bestimmte Muster sich radikal fest, obwohl man sich am liebsten von ihnen verabschieden würde?
Dedia und ich und aber auch noch mit weiteren HerausgeberInnen, also auch mit Charles Kavitsch und Adelheid Schmitz, haben wir gerade tatsächlich zu der Veränderung der Erinnerungspraxis hier auch nochmal gerade an einem Artikel gesessen gemeinsam. Und was auch das Thema tatsächlich auch so beinhaltet hat. In Solingen hat sich natürlich in den 30 Jahren was verändert. Also zum Glück, muss man hier auch nochmal sagen, die Erinnerungs- oder die Gedenkkultur hier in Solingen besteht ja von Anfang an. Wir haben verschiedene Erinnerungsorte, aber vielleicht in dem Kontext nochmal wichtig zu wissen, dass seit 1994 die auf zwei Erinnerungsorten erinnert wird. Einmal die offizielle Gedenkveranstaltung der Stadt Solingen, wo eben auch, was eben auch sehr, sehr politisiert ist. Und dann gibt es aber einmal eine Gedenkveranstaltung jedes Jahr der Familie Gensch auf der unteren Wernerstraße 81. Also der Ort des Anschlags, wo eben 5 Menschen durch den Brandanschlag umgekommen sind, ist eben der Erinnerungsort der Familie Gensch. Und bezogen auf die 30 Jahre hat sich natürlich eben auch insbesondere nach der Selbstenttarnung der NSU sich einiges hier in Solingen geändert. Vorher waren eben auch Gedenksteine, ein Mahnmal aufgebaut worden, konzipiert und auch erstellt worden. Das gab es schon. Aber nach 2012 ist dann halt in Solingen auch nochmal in der Nähe des Rathauses eine Platzumbenennung nach dem Ort der Familie Gensch aus der Türkei benannt worden. Und zwar Mecmec-Platz hieß das damals, was jetzt zum 30. Jahrestag nach dem Tod von Mevlüt Gensch umbenannt wurde nach Mevlüt Gensch-Platz. Und wir haben seit zum 30. Jahrestag sind die Porträts auf beiden Erinnerungsorten sowohl wo immer das die offizielle Gedenkveranstaltung stattfindet, aber auch auf der unteren Wernerstraße, der Ort der Familie Gensch, und die Porträts der ermordeten Menschen nach 30 Jahren jetzt ja, mit Kindern und Jugendlichen von der Jugendhilfewerkstatt in Kooperation mit der Stadt Solingen und natürlich auch mit der Familie Gensch sichtbar geworden. Es hat 30 Jahre gedauert, aber es hat sich einiges geändert, was aber auch die nach der Selbstenttarnung der NSU haben sich aber auch bundesweit rassismuskritische, aber auch intersektional ausgerichtete Erinnerungsprojekte ja, durch betroffene Überlebende halt und Initiativen und aber auch andere Unterstützung halt initiiert und etabliert. Und in Solingen hat sich im Zuge dazu halt diese Platzumbenennung und aber auch die Porträts, die Stelen, die in Solingen aufgestellt wurden. Es gibt aber auch weitere, da hat Delia vielleicht auch nochmal was dazu sagen, was medial sich auch schon verändert hat. Mhm. Es gibt Theaterprojekte zu Solingen. Zum 30. Jahrestag hat Bassam Ghazi zum Beispiel ein Theaterprojekt Solingen 1993 mit jungen PerformerInnen, mit 12 jungen PerformerInnen, die auch zum größten Teil rassifiziert, migrantisiert sind und haben ein Theaterprojekt auf die Beine gestellt, was unglaublich war, also so bewegend, so nah an den Menschen dran und aber auch Bildungsmaterial. Mittlerweile gibt es eine Website dazu und aber auch Literatur, Dokumentation. Also es hat sich zu Solingen tatsächlich schon einiges getan, muss man hier auch nochmal sagen, ja.
Genau, gekoppelt daran, was Birgit jetzt gesagt hat, mit Blick auf das Erinnern eben vor Ort in Solingen, aber auch durch Theaterprojekte und Dokumentation im Web, schaue ich mir ja ganz besonders an, wie Erinnerung in digitalen Räumen stattfindet und insbesondere auf Social Media zum Beispiel. Mhm. Und da zeigt sich, dass wir auf jeden Fall für Solingen eine sehr junge Erinnerungskultur haben. Das ist zum einen natürlich mit dem Anschlagszeitpunkt begründet. Damals gab es noch kein Social Media und digitale Erinnerungspraktiken waren noch nicht relevant, aber heutzutage sehen wir eben, dass ganz viel auch auf Social Media Plattformen stattfindet. Wir haben mit Fokus auf verschiedene Anschläge, wenn wir jetzt auf Solingen uns einengen, dann bestimmte Hashtags, die genutzt werden zum Jahrestag, bestimmte Akteure, die dadurch eben auch zu Jahrestagen Sichtbarkeit schaffen und eben in diesen digitalen Erinnerungsräumen daran erinnern, sich positionieren, aber auch dazu beitragen, dass eben Erinnerung nicht mehr eben haptisch ist, sondern also haptisch vor Ort stattfindet in Form von Demonstrationen oder Gedenkveranstaltungen, sondern eben auch digital, visuell realisiert wird, insbesondere jetzt mit Fokus auf Solingen. Und da tut sich eben auch was. Also für einen Aufsatz habe ich mir mal angeschaut, wie wird denn über den, gibt es den NSU-Komplex als Erinnerungspraxis zum Beispiel in, auf Instagram, und damals, als ich geschaut habe, gab es kaum Hashtags dazu. Also wenn man Hashtag NSU eingegeben hat, auf Instagram hat man irgendwie Werbung oder irgendwie Posts gesehen, die thematisch gar nicht damit zusammengepasst haben. Und heute sehen wir, dass sich da immer mehr auch AktivistInnen, aber auch private Profile eben sichtbar positionieren und deutlich machen, dass damit eben auch Solingen gedacht wird und daran erinnert wird. Denn die institutionalisierten Formen der Erinnerungspraktiken sind eben andere als die, die dann auch von Privatpersonen ausgehen. Die sind dann vielleicht irgendwie privater, visualisieren einzelne Personen und zeigen damit aber auch, dass es Menschen immer noch gibt, egal unabhängig der Altersgruppe, die sich betroffen davon fühlen, die daran erinnern wollen und auch diesen Kampfbegel, den du ja auch in verschiedenen Kontexten benennst, eben auch würdigen, dass eben auch nicht vergessen wird und erinnert wird, auch in digitalen Räumen. Vielleicht passend dazu noch so dieser eine Punkt, Medien, bedeutet auch, schaut man Erinnerung in der Berichterstattung an, was ich jetzt für den Beitrag gemacht habe und auch im Sammelband deutlich wird, und das machen auch sicherlich andere Forschende, da genauer hinzugucken, dann sieht man schon, dass die Berichterstattung von Medien, wenn es um das Erinnern geht, sehr institutionalisiert ist und auch PolitikerInnen die politische Funktion haben, eher in den Fokus rücken. Das zeigt sich irgendwie anhand von den Headlines, die man sieht, irgendwie Schäuble gedenkt oder Merkel kommt. Aber es ist halt eben nicht die Opferfamilie, es sind eben nicht die, ja, die einzelnen Namen, die da sichtbar sind, sondern eher fokussiert auf diesen institutionalisierten Rahmen. Und deswegen sind digitale Praktiken, aber auch solche Theaterprojekte, ja, sehr wichtig in diesem Kontext.
Birgit, möchtest du da
Ja,
noch ergänzen?
also ich glaube, einen wichtigen Punkt würde ich da, Devia hat das eben kurz schon angesprochen gehabt, aber einen wichtigen Punkt finde ich hier, und da kommt das Aktivistische eben auch nochmal bei mir heraus, dass die erinnerungspolitischen Projekte, die es jetzt, also nach 30 Jahren in Bezug zu Solingen gibt, dass das eben ohne die mühsamen und jahrelangen Kämpfe von Betroffenen, Überlebenden, Initiativen, UnterstützerInnen so nicht geben würde. Ja, also das muss man auch noch mal deutlich sagen. Und auch Familie Gentsch hat auch jetzt zum Beispiel jetzt im Zuge des 30. Jahrestags eben auch vermehrt oder verstärkt Kontakt zu anderen Überlebenden und Betroffenen bundesweit. Und die Initiativen, die halt Betroffene und Überlebende unterstützen, haben Allianzen gebildet und es ist ein Netzwerk daraus entstanden, also auch NRW-weit, aber auch bundesweit, wo mehrmals im Jahr alle betroffenen Überlebenden sich auch noch mal treffen. Diese Treffen haben natürlich diese Funktion, zum einen eben auch den Schmerz, die Trauer, das Leid eben auch noch mal gemeinsam zu teilen, aber auch sich politisch auch noch mal aufzustellen. Ja, also wie können wir in der Öffentlichkeit Druck machen und das Ganze dann eben auch in die Öffentlichkeit tragen? Das sind unter anderem dann Themen oder aber auch Handlungen, was dann hier halt in diesen Räumen, in diesen, ich will jetzt nicht sagen Space Rooms, sondern in diesen geschützteren Räumen dann halt eben gesprochen wird. Und aber auch die nachfolgenden Generationen haben hier auch nach der Aufdeckung der NSU auch noch mal explizit auch noch mal eine andere Rolle. Also Nachgeborene, die zum Beispiel auch der Familie Gensch sind jetzt nach 30 Jahren, sie waren auch schon vorher etwas sichtbarer, aber jetzt nach 30 Jahren sieht man tatsächlich, wie sie mit Interviews, ja, oder auch in den Bildungsmaterialien, wie sie da halt auch noch mal zu Wort kommen, auch noch mal mit Jugendlichen sprechen, halt noch mal in ihrer Sprache mit Kindern und Jugendlichen auch noch mal sprechen. Und das ist halt auch noch mal eine andere Form des Gedenkens. Und das sind tatsächlich dann eben auch noch mal, was sich dann hier verändert hat. Oder aber auch Özlem Genç, die halt zum 30. Jahrestag während der offiziellen Veranstaltung hier in Solingen im Theater- und Konzertsaal auch noch mal im Namen der Familie. Und da wurde tagelang drüber gesprochen, ja, was sollen wir fordern? Was wollt ihr? Und sie hat die Forderungen, unter anderem die Forderung eben einer Errichtung eines Dokumentationszentrums auf der unteren Wernerstraße 81, da wo damals das Haus stand und später abgerissen wurde, hinkommen soll. Und das sind eben auch nochmal ja, neue Formen einer Erinnerung und aber auch an neue Formen von Gedenkpolitik.
Ja, danke. Ich habe jetzt tatsächlich mich auch gefragt, bei Erinnerungspolitik stellt sich ja auch immer so ein bisschen die Frage, wir sprechen jetzt von 30 Jahre und eigentlich ist ja auch immer ein bisschen die Frage von gesellschaftlicher Kontext. Inwiefern muss man eigentlich auch bei Erinnerungspolitik immer den gesellschaftlichen Kontext, also was ist in dem Fall zum Beispiel mit Blick auf Solingen, was sind da die entscheidendsten Kontexte? Und natürlich gibt es halt auch andere Anschläge, deren Kontexte dann ja auch wichtig sind, aber was war sozusagen der Kontext vor 30 Jahren und woran sollte man auf jeden Fall auch immer miterinnern?
Also wichtig ist in dem Kontext eben die gesellschaftspolitische Situation damals, Ende der 80er, Anfang der 90er, immer mit zu thematisieren, weil das hat natürlich eben eine gravierende Rolle gespielt, warum die rassistischen und extrem rechten Gewalttaten halt auch nochmal gestiegen sind. Mölln war natürlich ein Knotenpunkt gewesen. Also vor dem Brandanschlag in Solingen haben schon insbesondere türkeistämmige Menschen oder Menschen aus der türkeistämmigen Community schon Mölln im Blick gehabt. Also das war schon im Gedächtnis eingebrannt gewesen. Aber ich glaube einfach, man kann die gesellschaftspolitischen Debatten, die öffentlichen Debatten in den Medien, die Medienberichterstattung oder auch wie PolitikerInnen sprechen, da kann Delia aber natürlich nochmal
Ja.
gerne explizit was dazu sagen, darf man nicht aus dem Fokus verlieren. Wie zum Beispiel aber auch 30 Jahre, vor 30 Jahren, aber auch jetzt gegenwärtig, wenn man dann halt jetzt ein bisschen näher geht, zum Beispiel auch Hanau. Hanau ist auch nicht aus dem Nichts entstanden. Es gab zur Zeit oder kurz vor Hanau gab es eben auch die hetzerischen öffentlichen Debatten, was auch der Innenminister Reul in Bezug auf Clankriminalität oder aber auch die AfD, was Shisha-Bars angeht, rassistische und hetzerische Äußerungen in den Medien geführt, was eben dazu geführt hat, dass dann Menschen eben sich, also Rechtsextreme, sich dann halt des Volkes willen aufgefordert werden oder fühlen, ja, dann in einer Stadt dann einen rassistischen und extrem rechten Brandanschlag oder eine Gewalttat zu verüben. Und das sieht man eben auch gegenwärtig, was den Nahostkonflikt angeht. Und die Gewalttaten in Bezug dessen sind hier eben auch nochmal gestiegen. Sei es die antisemitischen Gewalttaten, aber auch die antimuslimischen Gewalttaten sind hier aufgrund dieser Debatten auch nochmal gestiegen. Und ich glaube einfach, man kann nicht nur in eine Richtung denken, sondern eben auch die Aussagen von politischen Eliten auch nochmal unter die Lupe nehmen.
Genau, und wenn man das tut, dann, wenn wir eben sagen, wie ordnen wir eben den rechtsextremen Brandanschlag Solingen gesamtgesellschaftlich ein, historisch hast du das ja schon beschrieben, Birgül, dass eben dem Anschlag sind eben auch andere Anschläge vorausgegangen und die gesellschaftliche Debatte war eben total aufgeheizt, die auch medial sichtbar wurde. Und das kann man, das haben ja viele Arbeiten bereits schon getan, genau zu gucken, wie wurde denn über Flucht und Migration gesprochen, 91. Und als Beispiel führen wir immer so ein Titelblatt vom Spiegel 1991 an, wo auf dem Titelblatt es heißt, Flüchtlinge, Aussiedler, Asylanten, Ansturm der Armen. Und dann sieht man in der Mitte quasi ein Schiff, das überrannt wird, ne, von Menschen. Und in diesem Rahmen hat Solingen quasi stattgefunden, war Solingen zusammen mit den anderen Anschlägen auch eingebettet, also in mediale Diskurse, die eben diffamierend waren in Bezug auf eben nicht Deutsche. Man hat von Überfremdung gesprochen, von sogenannten Asylantenschwemmen, als Metaphorik quasi, Wassermetaphorik, die über uns hinwegrollt, also Wasser, das über uns hinwegrollt und mit Bedrohung und Wasser, also mit Bedrohung und Unberechenbarkeit verknüpft war. Und wenn man das dann einordnet und medial sich genauer angeschaut hat, dann sieht man eben, können wir auch Kontinuitäten erkennen, die total wichtig sind. Also wenn wir da, wenn wir den Anspruch haben, auch aufklärerisch Wissenschaft zu betreiben, dann bedeutet das auch, diese Knotenpunkte genauestens unter die Lupe zu nehmen und genauestens auch zu schauen, wiederholen sich diese Diskurse. Und da würde ich auf jeden Fall ganz klar sagen, wir sehen Kontinuitäten eben auch dieser Stränge, die bis ja von heute bis auf ja in die Vergangenheit ragen, wo ähnliche Wörter, wo ähnliche Metaphern, beispielsweise Tourismusmetapher kennen wir jetzt alle aus aktuellen Diskursen rund um Flucht und Migration, die wurden damals auch schon genutzt. Also ein Bundeskanzler, der zur Gedenkveranstaltung in Solingen und Mölln, ne, nicht kommen wollte oder konnte, zumindest nicht anwesend war. In diesem Kontext wurde vom sogenannten Beileidstourismus gesprochen. Das ist eine Metapher, die wir in heutigen Kontexten, wenn es um Migration geht, ja ähnlich wiederfinden. Da heißt es dann, ich zitiere, Sozialtourismus, ja. Und dann sehen wir eben, wie wichtig es ist, solche Anschläge eben nicht losgelöst von historischen Kontexten zu untersuchen und eben auch genau zu zeigen, wo findet das statt und ja, wo sind diese Kontinuitäten auch heute vielleicht noch zu finden. Und die zeigen sich aktuell sehr deutlich. Also es ist zum Teil wirklich erschreckend zu sehen, dass mit ähnlichen Metaphern, mit ähnlichen diffamierenden Ausdrücken, Bildern medial auch gespielt und berichtet wird, um eben Absatz zu haben, Titelblätter zu verkaufen und Aufmerksamkeit zu erregen. Und das müssen wir dann natürlich auch medienkritisch unter die Lupe nehmen und genauestens auch zeigen, was eigentlich dann passiert auf der anderen Seite, wenn eben die Masse ähnlich berichtet. Das möchte ich mir hier an dieser Stelle tatsächlich nicht ausmalen, wenn wir die Folgen schon in Solingen quasi in der historischen Betrachtung gesehen haben, zu was das alles führen kann.
Ich finde es tatsächlich auch sehr spannend, weil es ja auch immer so eine Frage von, es geht ja immer einher mit, okay, irgendwie wiederholt es sich, es reimt sich zu dem, was früher passiert ist, und dann ist es irgendwie doch nochmal anders. Und ich frage mich dann halt auch gleichzeitig, okay, man möchte jetzt quasi noch lauter werden, aber ist es auch nicht ein bisschen demotivierend? Man macht jahrelange Antirassismusarbeit und denkt sich, das ist gerade das Ergebnis. Was ist so quasi die Leidenschaft, noch dran zu bleiben, wenn der Kontext quasi immer wieder zurückgeht, gefühlt?
Demokratie ist für mich das Ausschlaggebende, dass ich nicht nur Wissenschaftlerin bin, sondern mich als Wissenschaftlerin natürlich für die Stärkung der Demokratie einsetze. Und das ist mein Anspruch hier auch tatsächlich nach außen zu gehen mit solchen Themen und deutlich zu machen, die Menschen zu erreichen, dass wir Sprache, zumindest jetzt für mein Forschungsfeld, Sprache, Kommunikation in den Medien auch kritisch sehen müssen, dass wir erkennen müssen, dass eben bestimmte Strategien, bestimmte Narrative bewusst eingesetzt werden. Und vor 2 Wochen hatte ich im Seminar das Thema Wahlen in den Niederlanden und Geert Wilders Sprache habe ich in verschiedenen Projekten untersucht und in einer Rede nutzt er 2016 um den Dreh die Metapher Tsunami-Metapher im Kontext von Migration. Einen Tag später nach der Wahl sehe ich, dass die Medien diese Metapher eins zu eins übernehmen und darauf hinzuweisen, dass eben da Strategien dahinter stecken, die wir eben auch aus der Wissenschaft beleuchten müssen, aber dann auch den Anspruch haben, in die Schulen zu gehen, das, was Bilge macht, in Bildungseinrichtungen zu gehen, zu beraten und aufzuklären. Das ist quasi mein Anspruch.
Danke. Weiter dranbleiben auf
Ja,
jeden Fall. Wie
genau.
gesagt, mir ging es darum, was ist das, was euch motiviert, trotz allen Rückschlägen dran zu bleiben. Danke. Demokratie, wir wollen es weiter stärken.
Genau, wir haben jetzt vielleicht auch gerade noch mal ein bisschen die Kurve gezogen zu jetzt den aktuellen Verhältnissen und den aktuellen dem Zeitgeschehen. Genau. Vielleicht auch, wir haben gut erleuchtet, wieso man weitermachen muss, aber vielleicht auch mit einem Blick in die Zukunft, was sind denn vielleicht Forderungen? Wie muss man sich gesellschaftlich weiter dran gedenken? Wie muss man weiter daran arbeiten? Und vor allem auch, wieso sollte das nicht nur eine Aufgabe von den Betroffenen sein? Ich meine, die Familie Gensch ist ja auch wirklich sehr aktiv gewesen, ausgezeichnet auch. Aber gleichzeitig ist es ja so ein bisschen so die doppelte Belastung. Man hat wirklich Traumatisches erlebt und muss sich dann gleichzeitig eine Gesellschaft noch ein bisschen packen und wirklich zeigen, dass es nun, dass wieso ist es deren Aufgabe, jetzt gesellschaftliche Vorreiter gegen Rassismus zu sein? Welche Anforderungen leiten sich denn daraus auch aus an Gruppen ab, die weniger von Rassismus betroffen sind in der Gesellschaft? Oder was würdet ihr euch wünschen?
Birgit, gerne.
Zunächst einmal würde ich hier auch wirklich deutlich nochmal sagen, es ist nicht gegen Rassismus anzugehen, ist nicht die Aufgabe von Betroffenen und von Überlebenden. Das muss man tatsächlich nochmal deutlich unterstreichen. Sehr, sehr viele betroffene Menschen, rassifizierte Menschen, marginalisierte Menschen engagieren sich. Das ist Fakt, ja. Aber das ist nicht deren Aufgabe. Es ist nicht meine Aufgabe vom Staat, ja, für für die Demokratie hier Ordnung zu schaffen. Das muss tatsächlich der Staat, PolitikerInnen machen. Aber wichtig ist eben auch die Zivilgesellschaft. Ja, eben auch, wir brauchen UnterstützerInnen. Wir brauchen UnterstützerInnen, wir brauchen die in einer großen Vielzahl. Also das heißt, wir brauchen nicht nur eine Handvoll, sondern wir brauchen die wirklich in einer großen Zahl, damit wir öffentlich sichtbar werden und eben auch unsere Kämpfe, unsere fortlaufenden, jahrzehntelangen Kämpfe eben auch sichtbar gemacht werden können, die von Menschen, die eben Ressourcen dafür haben. Sei es Menschen, die zum Beispiel an einem Schlüsselfunktion hat, zum Beispiel in einer Universität, die Möglichkeit hat, da das thematisch voranzubringen und so weiter und so fort. Das ist ein wichtiger Punkt, weil Rassismus ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und nicht die Aufgabe von Betroffenen. Betroffene machen diese Aufgabe, aber auch aus dem Grund, weil sie das Gefühl haben, sie müssen was gegen Rassismus, gegen Rechtsextremismus unternehmen. Das ist bei mir auch der Fall so. Ja, also wir alle sind, also mit wir meine ich wirklich die ganze Gesellschaft und die ganze Gesellschaft ist rassistisch sozialisiert worden. Und ein wichtiger Punkt ist eben halt drauf zu schauen, um irgendetwas verändern zu können. Das bedeutet eben auch zu schauen, was für Privilegien habe ich oder haben wir und wie können wir Privilegien abgeben. Das wären zum Beispiel so erste Punkte, um kleine Schritte zu machen. Also ich habe manchmal das Gefühl, ich mache 3 Schritte nach vorne und dann gehe ich aber im nächsten Schritt 2 Schritte wieder zurück. Wenn ich dann zum Beispiel unserem Bundeskanzler Scholz mit dieser großzügigen Abschiebungsthematisierung in den Medien höre, dann frage ich mich manchmal, wozu machst du die ganze Arbeit, wenn ein Bundeskanzler, ja, mit einem Satz ja alles wieder kaputt machen kann. Und das Problem, was wir dann haben, ist ja, dass sehr, sehr viele Menschen auf solche Aussagen ja anspringen. Das heißt, Menschen aus der Mitte der Gesellschaft sind schon so weit, also dieses das rassistische, das ist nicht nur ein rassistisches Denken, was im Kopf nur noch stattfindet, sondern es findet danach in Äußerungen und danach geht's in Handlungen über. Und das spürt man dann halt eben auch in der Gesellschaft, wenn man unterwegs ist. Ich muss mich momentan schützen. Ich muss mich als betroffene Person momentan aufgrund dieser Debatten muss ich mich in den sozialen Medien schützen. Ich bin permanent mit Blockieren beschäftigt. Ich habe eine Auskunftssperre seit Jahren schon und ich muss meine Familie schützen. Ja, aber keiner schützt mich. Das ist das Problem. Ja? Und dennoch habe ich die Motivation, aufgrund eben für die Demokratie zu kämpfen, ja, um eben auch andere Menschen zu motivieren, auch zu politisieren, eben auch Betroffene und Überlebende zu politisieren, habe ich mir als eine Aufgabe aufgebürdet, um dann eben halt in der Gesellschaft etwas verändern zu können. Wichtig ist, finde ich, auch nochmal Funktionen in die Politik mit reinzubringen. Also das heißt, Kontakt eben auch mit Menschen, die eine bestimmte Funktion haben, mit denen in Kontakt zu kommen, sie als UnterstützerInnen zu gewinnen, damit dann so wirklich kleine Schritte gemacht werden können. Aber es ist sehr, sehr kraftraubend.
Ja. Für mich ist, glaube ich, total wichtig, das will ich unterstreichen, Birgül, dass wir da gerade in sehr herausfordernden Zeiten auch sind. Aber ganz wichtig ist, glaube ich, zu zwei Schlagwörter für mich. Einmal Solidarität ist total wichtig und ich glaube aktuell auch Reflexion. Zu zeigen, dass eben bestimmte Sprache in den Medien, Sprache in der Politik eben auch mit bestimmten Zielen formuliert wird und Kompetenzen zu vermitteln, die zu entschlüsseln. Das sehe ich so als meinen Bildungsauftrag an, wo ich meine Studierenden zum Beispiel befähige, kritisch, reflexiv über Sprache nachzudenken und auch über Kommunikation nachzudenken und das einzuordnen, um das zu entschlüsseln. Und jede Lehrkraft und jeden Studierenden, der dann später das in die Berufe trägt, sei es als Journalistin oder als Lehrkraft in einer Schule, ist für mich ein Multiplikator, um eben genau das, was du beschrieben hast, Birgül, auch voranzubringen, Solidarität zu erzeugen, auf der anderen Seite quasi viele Menschen dafür zu sensibilisieren, was eigentlich mit Betroffenen passiert, was eigentlich mit den Bezeichneten jetzt in der aktuellen Migrationsdebatte passiert, in welche Schubladen die gesteckt werden und dass das eben doch auch nicht nur Sprache ist, die wir lesen und sehen, sondern dass es eben auch was mit den Menschen macht. Und wenn wir das vermitteln können, dass Sprache auch zu oder Kommunikation zu bestimmten Handlungen führen kann, die auch eben auch ausgrenzend ist, dann ist das für mich quasi ein erster kleiner Schritt, um Veränderung zu bewegen und ganz viel zu erzählen. Solche Projekte wie das Buch, das wir herausgegeben haben, spielen da sicherlich auch eine ganz wichtige Rolle.
Wenn ich noch mal was nachfragen kann, weil ich es auch immer spannend finde, weil ich würde ja genau das Gleiche unterschreiben. Also rassismuskritische Politik, rassismuskritisch sein, ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Gleichzeitig sprechen wir ja auch ganz häufig gerne von so legitimen SprecherInnen-Positionen. Sprich, wer darf eigentlich für welche Gruppen sprechen? Das heißt, eigentlich müssten wir das ja auch loslösen und eigentlich dürfte dann halt auch quasi... Eigentlich sagen wir ja als gesamtgesellschaftliche Aufgabe auch von Nicht-Rassismus betroffenen Menschen sollen das machen. Und gleichzeitig wollen wir aber trotzdem ja die Sichtbarkeit der Menschen, die von Rassismus betroffen sind, weil sie ja schon unterrepräsentiert sind in vielen Bereichen. Ich habe keine Lösung. Ich weiß nicht, ob ihr eine habt, aber ich würde tatsächlich gerne einfach nochmal eure Eindrücke. Also was bräuchte es quasi, damit wir uns vielleicht auch einfach also damit wir potenziell auch jemandem sagen würden, ja, du darfst für uns sprechen, auch wenn du nicht Teil der betroffenen Gruppe bist. Muss es dafür die richtige politische Einstellung sein, die zusammenpasst? Was ist es für euch, für mich? Ich denke da häufiger drüber nach, was es so Sachen sind. Deswegen wollte ich euch nochmal fragen, habt ihr Ideen? Wenn nicht, können wir gerne weiter an Ideen arbeiten.
Was mir, Melville, gerade dazu eingefallen ist, also das war wirklich der erste Gedanke, als du angefangen hast zu sprechen, ist mir gerade so ein Bild in meinem Kopf entstanden, was ich kurz hier wirklich mal aufführen möchte zu dem Thema. Und zwar, wir hatten, das ist ein paar Monate her jetzt, wir hatten in Köln eine Veranstaltung gehabt, wo 7 Überlebende von rassistischer extrem rechter Gewalt auf dem Podium saßen und ich habe moderiert und ich will nur auf die Betroffenen kurz, auf die Themen der Betroffenen und auf deren Intention eingehen. Ich habe wirklich danach sehr, sehr lange darüber nachgedacht, ja, was eigentlich die auf der Bühne dem Publikum eigentlich vermitteln wollen. Ja, also die wollen für ein Stück Empathie, ja, packen die ihre ganzen Gefühle, ihre ganzen Emotionen aus, damit die Mehrheitsgesellschaft, hauptsächlich die auf dem Publikum saß, verstehen können, was denn überhaupt Betroffene und Überlebende durchgemacht haben. Und das Ganze, also damit eben die Mehrheitsgesellschaft versteht, um was es da geht, nämlich um Rassismus, um Antisemitismus, um Gewalt, um extreme Gewalt, das heißt, es werden Menschen ermordet, das geht auf die Kosten der Überlebenden und der Betroffenen, ja, um ein Funken Empathie, ja, aus der Mehrheitsgesellschaft eben gewinnen zu können. Und das tat mir, das habe ich angesprochen. Kurz vorm Ende habe ich das dann tatsächlich angesprochen und habe mich für die Menschen auf dem Podium wirklich herzlich bedankt und habe das aber an das Publikum weitergegeben. Ja, was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, also die, es ist sehr, sehr wichtig, die Betroffenenperspektive in irgendeiner Art und Weise sichtbar und hörbar zu machen. Wenn man Kontakt hat natürlich zu Menschen, die diese Erfahrungen gemacht hat, kann man gerne mit denen zusammenarbeiten oder aber auch die Frage, ey, was ist für dich wichtig? Was kann ich für dich tun? Ja, und die Stimmen, die dann draußen hörbar werden, sichtbar werden, die sind total wichtig. Ja, also ich muss nicht alles mit den Betroffenen ins kleinste Detail, was ich heute hier erwähne, absprechen. Also was ich damit sagen möchte ist, es ist einfach wichtig, die Betroffenenperspektive in die Öffentlichkeit zu tragen, damit eben die Mehrheitsgesellschaft eben die Gesellschaft erfährt, die Perspektiven, auch das Leid, das die Schmerzen von den Menschen eben auch nochmal erfährt und in der Hoffnung, dass das dann auch nochmal sichtbar gemacht hat. Also die Hoffnung ist ja, was daraus folgen sollte, ist ja wie so eine Kettenreaktion, dass das dann eben weitergetragen wird und Menschen oder sehr, sehr viele Menschen eben dadurch eine Erreichbarkeit kriegen.
Super interessanter Input. Ich denke, es ist da wahrscheinlich wirklich immer sehr wichtig, dass es zumindest Außenstehende immer über mehrere Punkte immer an die Betroffenen zurückgebunden sein sollten. Das wird dann ohne immer ein bisschen vielleicht voreilig.
Was würdest du denn dazu sagen? Also nochmal deine Perspektive dazu, wenn du möchtest.
Ich habe eigentlich, also Birgül hat ja eigentlich das Wesentliche auf den Punkt gebracht in dem Punkt, dass eben die Betroffenen natürlich nach außen gehen. Also wenn wir die betroffenen Familien jetzt, Familie Gensch sehen und Özlem Gensch, wie sie als Nachgeborene quasi auch offensiv nach außen geht, als neue Generation quasi auch spricht, schafft sie Zugänge. Aber das sollte eben auf der anderen Seite nicht selbstverständlich sein, denn wenn wir jetzt öffentlich mit dem Buch auch auftreten und das präsentieren, wir hatten ja eine Lesung dazu im Düsseldorfer Schauspielhaus jetzt im Juni, als wir das Buch herausgegeben haben, dann hat man wirklich, wir haben aus den Interviews vorgelesen und das Publikum hat extrem reagiert. Also zum Teil waren die so erschüttert, dass man gesehen hat, einige waren am Weinen oder wenn wir in anderen Kontexten Erinnerungsveranstaltungen waren, dann hat man gesehen, wie betroffen das Publikum auch war, also auch weinende Personen, die dann da saßen und mit sich gerungen haben. Und ich glaube, diese Momente verdeutlichen, wie wichtig es ist, darüber zu sprechen, aber nicht zu erwarten, dass eben der Schmerz, den die betroffenen Familien eben haben, das große Leid, das immer noch da ist, auch nach 30 Jahren, dass das so selbstverständlich nach außen getragen wird, sondern man muss das auf jeden Fall wertschätzen und auch, glaube ich, auch nochmal klar benennen in solchen Kontexten, was da gerade passiert, wenn Betroffene auf der Bühne sitzen, wie Birgül gerade beschrieben hat, dass das ein enormer Kraftakt ist und alles nochmal hervorbringt. Umso mehr Verantwortung hat dann die Mehrheitsgesellschaft, das auch anzuerkennen und wertzuschätzen, meiner Meinung nach.
Ich würde da ganz kurz auch nochmal auf Dedes Aufführung kurz auch nochmal drauf eingehen, weil ich das auch nochmal einen wichtigen Punkt finde, was die Emotionen, wenn Menschen unser Band lesen, was für Emotionen da halt auch nochmal hervorkommen. Die Erfahrung mache ich natürlich auch, wenn Menschen dann auf mich zukommen und sagen, ja, das Buch ist total emotional. Und was ich aber auch sehr oft zu hören kriege, ist, dass viele Menschen die Interviews nicht in einem Zug durchlesen können, sondern erst einen Abschnitt, das weglegen, ein paar Tage später dann wieder herausholen und danach ein bisschen weiterlegen. Wo es dann mittlerweile, am Anfang taten die Menschen mir wirklich sehr leid und mittlerweile sage ich, das ist ein Privileg, dieses Ablegen, das Buch aus der Hand legen, ja, und dann am nächsten Tag darin weiterlesen zu können. Das ist ein Privileg. Und das Privileg habe ich natürlich auch. Ja? Aber das haben aber nicht überlebende Menschen. Und das ist dann halt Realität, was ich dann versuche, dann eben auch den Menschen zu vermitteln. Ja? Also das ist, also das Privileg zu haben, eine solche Gewalttat nicht erlebt haben zu müssen und das Buch weglegen zu können, diese Option haben eben überlebende Menschen nicht.
Ja, es ist also auf jeden Fall auch super wichtig, wirklich diese Perspektiven von den Betroffenen und Hinterbliebenen wertzuschätzen. Auf derselben Note möchten wir in dieser Folge was anderes machen. Wir haben in der Regel immer ein kleines Segment am Ende mit bekannten letzten Worten. Die würden wir heute aber eben nicht an unsere Gäste, an euch abgeben, sondern an Özlem Gensch, die ja ebenfalls eine wunderbare Rede eine wunderbare Rede an der 30-jährigen Gedenkveranstaltung gehalten hat. An dieser Stelle nochmal vielen Dank euch beiden, dass ihr da wart und auch euch für eure Einblicke. Es war wirklich super, super aufschlussreich und interessant. Wir sind wirklich auch sehr dankbar, dass ihr dieses Projekt gemacht habt und dass ihr es hier vorgestellt habt. Genau. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung. Genau, das wollte ich nochmal und die Möglichkeit auch hier in diesem Rahmen tatsächlich in so einem tollen Rahmen im Podcast, der ja auch so viel Reichweite auch hat, nochmal Sichtbarkeit für dieses Thema zu schaffen, losgelöst von einem einzelnen Gedenktag, sondern wirklich am Ende des Jahres auch bewusst platziert als Sondersendung oder Podcast. Vielen Dank dafür.
Ja, da kann ich mich tatsächlich auch nur anschließen. Vielen, vielen Dank auch von meiner Seite.
Danke, dass ihr da wart und wir sagen einfach ja. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.
Genau.
Tschüss.
Tschüss. Genau, und hier ist jetzt nochmal, wie angekündigt, der Ausschnitt aus der Rede von Özlem Genç auf der Gedenkveranstaltung. Die volle Rede werden wir auch verlinken.
Damals wie heute heißt es nie wieder, aber leider ist es wieder passiert. Und nach jedem nie wieder ist es immer wieder passiert. Und ich fürchte, dass wir heute wieder nie wieder sagen und dass es dann wieder passiert. Unter den heute Anwesenden sind Angehörige aus Hanau, dem Brandanschlag in Mölln und die vielen Angehörigen der Opfer der NSU und weitere. Ihre Tränen und ihre Trauer erinnern uns tagtäglich, dass der Kampf gegen den Hass nicht zu Ende gekämpft ist. Und auch heute gibt es diese geistigen Brandstifter. Es beginnt mit Worten und aus Worten werden Taten. Auf den Plakaten nach dem Brandanschlag stand: Aus Brandreden werden Brandsätze. Doch wie viele Brandreden wurden danach noch gehalten? Wir müssen darauf achten, was wir sagen und wie wir es sagen. Vor allem, wenn wir in der Öffentlichkeit stehen und von anderen als Vorbild betrachtet werden. In Zeiten, in denen die Grenzen des Sagbaren verschoben sind und der Hass das Internet überflutet und sich in den Herzen festsetzt, da ist es nicht nur wichtig, darauf zu achten, was man sagt, sondern dass man überhaupt etwas sagt. Wir müssen uns die Frage stellen, ob nicht das Problem die laute Minderheit ist, die das Falsche verbreitet, sondern vielmehr die schweigende Mehrheit, die nicht in der Lage ist, das Richtige zu sagen. Wenn meine Großmutter damals, sie, die schmerzende Mutter und Großmutter, diese Worte im wahrscheinlich schmerzlichsten Moment ihres Lebens aus ihrem Mund herausbringen konnte, dann wie viel eher sollten wir alle endlich den Mut aufbringen, etwas zu sagen. Und dabei ist es wichtig, für diejenigen zu sprechen, die nicht sprechen können, den Verfolgten, Vertriebenen, Vergessenen. Meine Oma wird oft mit dem Satz zitiert: Lasst uns Freunde sein. Ich verstehe ihren Appell. Insofern, Freund zu sein mit allen Menschenfreunden und mit allen, die keine Freunde haben. Mit denen, die keine Lobby haben. Mit denen, von denen man nichts hat, wenn man sie verteidigt. Vielleicht sogar Nachteile hat, wenn man sie verteidigt. Wenn man das Richtige sagt, dann sollte es einem egal sein, was die Welt darüber denkt. Wenn man aber eine Wahl dadurch gewinnt, die Schwächsten und Schutzbefohlenen unserer Gesellschaft zur Zielscheibe zu machen, dann mag es scheinen, dass man gewonnen hat, aber in Wirklichkeit hat man dann verloren.
Das war's mit dieser Ausgabe des Podcasts Melting Pot – Migration im Dialog. Für mehr Informationen über die Arbeit unseres Netzwerkes und für Updates zum Podcast findet ihr uns auf Twitter unter @incenten. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.